Vielen Dank euch, dass ihr uns in die Anbetungszeit reingenommen habt, durchgeleitet habt, trotz Corona. Es tut gut. Ich habe euch zu Beginn der Predigt ein paar Bilder mitgebracht und ihr dürft mal gerne einfach sagen, ob ihr sie kennt. Erstes Bild. Von wem ist das? Ah, da lachen viele nur. Ist zu einfach. Das? Skoda. Jetzt wird... ein Messenger-Dienst aus meiner Teenager-Zeit. Linux, genau. Das wissen die, die irgendwie ein bisschen mehr mit Computern arbeiten. Okay, neben diesen Zeichen, also Logos oder so, gibt es natürlich auch andere Erkennungsmerkmale von Dingen oder Menschen. Nächstes Bild, wer ist das? Sofort gewusst. Weiter, wer ist das? Ronaldo, sein typischer Ronaldo-Move nach einem Tor. Nächstes Bild. Schon fast vergessen, genau. Steinbrück heißt er, ein ganz bekanntes Titelbild. Dann gibt es natürlich auch Glaubensgemeinschaften, die man erkennen kann. Weiter. Wer sind das? Welche Juden? Die orthodoxen Juden, richtig. Nächstes Bild. Sind Muslime, genau. Nächstes Bild, jetzt wird es ein bisschen schwerer. Sikhs, hätte ich nicht gedacht, dass das so viele wissen. Eine Glaubensgemeinschaft, die in Indien entstanden ist, ungefähr um das 15. Jahrhundert. Die Frage ist jetzt natürlich, woran erkennen wir Christen? Was ist unser Markenzeichen? Noch einmal weiterklicken, da gibt es eine kleine Auswahl, woran wir vielleicht erkannt werden könnten. Davon trifft eigentlich, wenn, dann nur das Bild unten rechts auf uns zu. Wenn wir über Modernisierung nachdenken, könnte das linke vielleicht zukünftig auch irgendwann auf uns zutreffen. Mal schauen. Was ist unser Markenzeichen? Wer schon viele Gottesdienste besucht oder Predigten gehört hat, ahnt jetzt vielleicht schon, was der Predigttext der heutigen Predigt ist. Bevor ich aber den Text mit euch zusammen lesen möchte, will ich noch mal kurz auf den Zustand hinweisen oder die Umstände hinweisen, in denen Jesus sich befunden hat, als er diese Worte gesagt hat. Jesus ist kurz davor, das größte jüdische Fest im Kalender zu feiern. Er ist mit seinen Jüngern zusammen im Obergeschoss eines Hauses. Sie liegen zu Tisch, wie es ja üblich war in dem Kulturkreis zu der Zeit. Und Jesus offenbart seinen Jüngern vermutlich eins der dramatischsten Geheimnisse, das er ihnen jemals gesagt hat. Er sitzt also mit seinen engsten Freunden am Tisch und sagt, einer von euch wird mich verraten. Und das Getuschel geht natürlich sofort los. Bin ich's? Wer ist es? Und einer der Jünger, der direkt neben Jesus saß, lehnte sich ganz nah zu ihm rüber und fragt ihn leise, wer ist es? Und Jesus sagt vermutlich genauso leise, sonst kann man sich die Reaktion der anderen Jünger im Laufe des Gesprächs nicht erklären, er sagt genauso leise zu ihm, derjenige, dem ich das Stück Brot in meine Hand gebe, der ist es. Dann nimmt er das Stück Brot und gibt es Judas. Er isst es und verschwindet sogleich von der Bildfläche, verlässt das Fest und kommt an diesem Abend nicht mehr wieder in das Haus. Judas ist natürlich eine besondere Person. Und er geht an dieser Stelle, verlässt es und nach dieser Ankündigung des Verrats des Judas, was vielleicht nur Johannes mitbekommen hat, hält Jesus eine Rede. Er fängt an, mit seinen Jüngern zu sprechen und im Johannesevangelium widmet Johannes dieser letzten Rede 4 der insgesamt 21 Kapitel. 4 von 21 Kapiteln. Heute würden wir sagen am Computer, hey, was soll das schon, da tippe ich mal 4 Seiten runter. Damals, Pergament oder wie auch immer Johannes das niedergeschrieben hat, war das nicht so einfach. Da hat man sich ganz genau überlegt, ich habe nur so viel Platz. Was nämlich auf. Und Johannes ist der Einzige, der dieser Rede Jesu so viel Platz gewidmet hat in seinem Evangelium. Und worüber redet Jesus jetzt das letzte Mal, wo er so ausführlich mit seinen Jüngern vor der Kreuzigung reden kann? Am nächsten Tag findet die Kreuzigung statt. All das, was wir so gut kennen, passiert einen Tag später. Nicht mal 24 Stunden später ist Jesus schon tot. Was sagt Jesus jetzt zu seinen Jüngern in dieser Situation? Was gibt er ihnen mit? Womit beginnt er seine Rede? Und damit sind wir beim Predigttext von heute und wir lesen, nochmal weiterklicken, wir lesen aus Johannes 13 ab Vers 33. Wer eine Bibel hat, kann sie gerne aufschlagen, sonst könnt ihr hier vorne mitlesen. Johannes 33 bis 35. Meine Kinder, spricht Jesus seine Jünger an, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen, aber was ich schon den Juden gesagt habe, das sage ich jetzt auch euch. Da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also, was soll das Markenzeichen, wenn wir die Bilder nochmal aufgreifen, was soll das Markenzeichen von den Jüngern und allen Jüngern, die durch sie Jünger geworden sind bis zu uns, was soll das Markenzeichen all dieser Jünger sein? Wahrscheinlich habt ihr es alle schon mal gehört, die Liebe untereinander. Daran sollen wir als Christen erkannt werden. Es ist unser Markenzeichen. Bis jetzt wurden die Jünger daran erkannt, dass sie einfach immer mit Jesus unterwegs waren. Dort, wo er gelehrt hat, saßen sie wahrscheinlich in der ersten Reihe. Dort, wo er in ein Haus eingekehrt ist, kamen sie mit. Wenn Jesus weitergezogen ist, sind sie auch mitgegangen. Sie waren also immer mit ihm unterwegs und deshalb wusste man, dass diese Männer zu ihm gehören. Deshalb ganz am Ende, als Jesus schon beim hohen Priester ist, geht ja Petrus in den Vorhof hinein und dann sagt eine Frau zu ihm, hey, du bist doch immer mit Jesus rumgelaufen. Das heißt, die Leute wussten, wer diese Männer waren, die zu Jesus gehörten, weil sie immer mit ihm unterwegs waren. Es war ihr Markenzeichen oder es war vielmehr Jesus' Markenzeichen, dass diese 12 immer bei ihm waren. Aber jetzt würde Jesus bald nicht mehr da sein. Dieses Markenzeichen, das Erkennungsmerkmal ist nicht mehr da. Und das weiß Jesus natürlich. Und darum gibt er ihnen ein neues Gebot, so heißt es hier. Er gibt ihnen ein neues Erkennungsmerkmal, ein neues Markenzeichen, das sie zukünftig ausmachen soll. Sie sollen sich untereinander lieben, genauso, und das ist wichtig, genauso, wie er sie geliebt hat. Jesus wusste, dass seine Bewegung, es gab ja noch keinen Namen zu der Zeit dafür, dass seine Bewegung größer werden würde als alle Bewegungen, die danach folgen. Er wusste, dass diese Gemeinschaft, die jetzt entsteht, größer sein wird als jedes Unternehmen, mehr Filialen haben wird, mehr Mitarbeiter anstellen wird, als alles andere, was die Menschheit kennenlernen wird. Und er hat sich überlegt, woran soll dieses mein Unternehmen, meine Gemeinschaft, meine Glaubensgemeinschaft erkannt werden? Und interessant ist, er hat nicht gesagt am Kreuz. Das Kreuz haben wir uns ausgesucht. Er hat gesagt, das Markenzeichen meiner Bewegung soll die Liebe untereinander sein. Nichts anderes. Die Liebe untereinander. Und er hat sich etwas ausgesucht, was man nicht darstellen kann. Er hat sich etwas ausgesucht, was man nicht anziehen kann. Er hat sich nichts ausgesucht, was man irgendwie vorzeigen könnte. Sondern Jesus hat sich für das Markenzeichen etwas ausgesucht, was man vorleben kann. Was man nur vorleben kann. Und das finde ich total interessant und gleichzeitig herausfordernd. Aber wie könnte man sich denn so ein Miteinander vorstellen, dass diese Liebe, diese Liebe, die Jesus zu seinen Jüngern hat, die diese Liebe darstellt im Miteinander, im Umgang als Jünger, als Geschwister. Und wenn man da in die ersten Gemeinden hineinschaut, die direkt nach Jesu Tod anfingen zu existieren, merkt man, das waren nicht alles Musterbeispiele. Da gab es Feindseligkeit, da gab es Ausgrenzung, da gab es sogar verschiedene Rechtsstreitigkeiten, die die Christen untereinander vor Gerichten ausgetragen haben. Also es war irgendwie nicht selbstverständlich, es war nicht in sie reingeimpft und sie konnten nicht anders. Aber auf der anderen Seite sehen wir trotzdem, dass innerhalb der ersten 50 Jahre nach Jesu Tod die Gemeinden und die Anzahl der Jünger vervielfacht wurde. Es waren einfach immer mehr da. Und die Frage ist, warum? Warum hat sich diese Jesusbewegung so schnell weiterentwickelt? Und ich habe dazu ein Buch gelesen von einem Professor aus Edinburgh und seine Antwort war zum einen diese Aussicht, die Perspektive auf das ewige Leben. Darauf möchte ich jetzt nicht so sehr eingehen. Aber das zweite Erkennungsmerkmal oder der zweite Grund, warum die Christenheit gerade in den ersten 3 Jahrhunderten, wo sie noch verfolgt wurde, so stark gewachsen ist, war der liebende Gott, an den sie geglaubt haben. Der liebende Gott, an den die Christen glaubten und den sie verkündet haben in ihrem Umfeld. Die anderen Götter der Kultur in der damaligen Zeit, die haben Gehorsam erfordert. Die haben Dienst erfordert. Und auch wenn die Menschen das geleistet haben, nach bestem Wissen und Gewissen, waren die Götter trotzdem noch so weit weg von ihnen, dass niemand, kein Nachfolger, kein Jünger dieser anderen Götter jemals geglaubt hätte, dass Gott, ihr Gott, sich für sie persönlich interessiert. Vielleicht für unser Land, vielleicht für unsere Stadt, weil das ja der Gott unserer Stadt ist. Aber es war undenkbar, an einen Gott zu glauben, der sich für mich selbst, für mich ganz persönlich interessiert. Gott war für die Menschen so weit weg, unerreichbar, unantastbar und ihn bewegte nicht das Schicksal einzelner Leute. Und wie war es dann im Gegensatz zu dem Gott, den jetzt diese verkappten Juden, würden die Leute wahrscheinlich sagen, diese neue Bewegung, die da aus dem Judentum entsprungen ist, welchen Gott stellen Sie da? Von welchem Gott erzählen Sie? Es ist ein Gott, der auch Dienst erfordert, der auch Gehorsam erfordert. Das ist die Parallele zu den anderen Göttern. Aber der große Unterschied ist, bevor er möchte, dass wir gehorchen, dass wir ihm dienen, ist er in Vorleistung getreten und hat alles Mögliche getan, damit wir Menschen Gemeinschaft mit ihm haben können. Er hat dem Volk Israel die ganzen Bünde gegeben. Er hat ihnen das Gesetz gegeben. Und dann mit Jesus hat er ihnen alles gegeben, was wir brauchen, um wieder zurück zu Gott diese Gemeinschaft mit ihm haben zu können. Er liebt jeden Menschen. Er möchte, dass jeder Mensch gerettet wird, heißt es im Neuen Testament. Und das Undenkbare für die Zeit, er möchte zu jedem Einzelnen eine persönliche Beziehung haben. In jedem Einzelnen wohnen, das sprengte die Vorstellungskraft der damaligen Zeit. Und eine Folge dieser Liebe Gottes zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern war, dass diese Jünger irgendwie imstande dazu waren, die Menschen in ihrem Umfeld zu lieben. Mit einer Liebe, die bahnbrechend war für die damalige Zeit. Und das ist den Leuten aufgefallen. Gott hat ihnen Liebe ins Herz gelegt, damit sie diese Liebe weitergeben können an andere. Und es funktioniert nicht immer. Es hat damals nicht immer funktioniert. Es funktioniert genauso wenig heute immer. Aber der Heilige Geist wohnt in uns. Diese Liebe legt er in unser Herz und sie ist da, um sie Gott gegenüber und anderen Menschen gegenüber auszuleben. Und wenn wir mal in die Gemeinde in Jerusalem ganz am Anfang hineinschauen, da sehen wir ein Beispiel, wie es geklappt hat. Das heißt nicht, dass es genauso heute klappen muss, aber es ist ein Beispiel dafür, wie es funktioniert hat. Es war eine aufopfernde Liebe in dieser Gemeinde für alle Menschen, die dazugehörten, aber auch die darum herum waren. Sie versorgten und kümmerten sich um die Armen und Kranken in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Sie hatten ein herzliches Miteinander im Tempel, aber auch zu Hause bei den Gottesdiensten vor Ort in den Häusern der Leute und so weiter. Und wie sieht es jetzt heute damit aus? Wie würden wir das heute beschreiben, wenn wir es auf die Christenheit projizieren? Ich würde sagen, was ihr wahrscheinlich alle auch unterstützen könntet, es gibt heute gute Beispiele und es gibt heute weniger gute Beispiele. Und ich denke, dass jeder von euch schon mal irgendwo einen Moment hatte oder ein Erlebnis hatte, wo er gemerkt hat, hey, diese Menschen, die ich da gerade sehe, mit denen ich zusammen unterwegs bin, da vermute ich, ohne es zu wissen, die müssen auch Christen sein. Das kann ich mir nicht anders erklären. Vielleicht habt ihr auch schon von Freunden gehört oder von anderen Leuten irgendwo, ich war in der Gemeinde und irgendwie, wie ihr alle miteinander umgegangen seid, das kannte ich so gar nicht. Das hat mich beeindruckt und deshalb bin ich wiedergekommen. Ich möchte euch ein ganz kurzes Beispiel erleben, wie ich es vor ein paar Wochen gesehen habe. Wir waren mit unseren Kindern in unserer alten Heimat, da bei Bielefeld, in einem Tierpark. Und wie es bei Familien in so einem Tierpark ist, endet der Rundgang natürlich wo? Beim Spielplatz. So muss es sein. Geht ja nicht anders. Die Kinder gehen doch nicht nach Hause, nur weil sie den Bären und den Löwen gesehen haben, sondern der Spielplatz ist am Ende das Ziel. Also wir sind da auf dem Spielplatz und während man da ja so aufpasst, dass die Kinder nicht von Türmen fallen oder Sand essen, hat man trotzdem noch Zeit, irgendwie die anderen zu beobachten, die ja auch auf dem Spielplatz rumlaufen und dort spielen. Und da ist mir relativ schnell eine Familie aufgefallen. Und ich sage bewusst eine Familie, weil die Familie zusammen auf dem Spielplatz war. Meistens lassen die Eltern ihre Kinder ja einfach spielen, sitzen irgendwo auf der Bank, holen ihr Handy raus oder ein Buch oder was auch immer und alles nimmt so seinen Lauf. Aber hier war der Papa dabei, für Wassernachschub zu sorgen, die Mama hat mitgeholfen zu bauen und alle waren glücklich. Alle haben gelacht, alle gingen freundlich miteinander um. Und als ich das so gesehen habe, dachte ich, da stimmt doch was nicht. Das kann doch nicht sein. Und ich habe sie weiter beobachtet und das hielt so die ganze Zeit an, wie sie miteinander umgegangen sind und zusammen dort unterwegs waren. Und als ich dann hörte, wie die Kinder hießen, da habe ich Mut bekommen, denn es waren alles biblische Namen. Und dann bin ich einfach zu dem Vater hin und habe gesagt, hey, du bist doch bestimmt auch Christ und in irgendeiner Gemeinde hier vor Ort. Ich kannte ja die meisten dort. Er war aber aus keiner Gemeinde in Bielefeld, sondern aus der Nachbarstadt. Aber sie waren tatsächlich Christen. Und das hat mich beeindruckt. Ich konnte einfach von außen sehen, dass da etwas anders war. Dass diese Liebe, dieses Markenzeichen, das Jesus uns als seinen Jüngern gegeben hat, dass es da war. Ich konnte es spüren. Sie haben es vorgelebt. Ich konnte es sehen. Nicht anfassen, aber es war trotzdem greifbar. Und ich möchte jetzt diese Predigt mit einer ganzen Reihe von Fragen beenden, langsam beenden. Also es ist nicht gleich Schluss, es sind schon ein paar Fragen. Wie würdest du dich in dieser Hinsicht beschreiben? Wie würdest du dich selbst einschätzen? Wie sehr ist dieses Markenzeichen von uns als Christen bei dir in deinem Leben sichtbar? Du kannst es mit Worten tun, du kannst aber auch einfach eine Skala von 1 bis 10 nehmen und dich da einschätzen. Wie sehr ist dieses Markenzeichen Jesu bei dir im Leben vorhanden? Wie sehr ist das Markenzeichen bei uns in den Familien vorhanden? Merken Leute, die uns beobachten als Familie, wenn wir irgendwo zusammen unterwegs sind, dass unsere Gemeinschaft, unsere Liebe zueinander irgendwie etwas anders ist als das, was sie vielleicht gewohnt sind? Wenn wir als Familie im Restaurant essen oder auch als Ehepaar oder mit Freunden, merkt vielleicht die Bedienung, dass wir irgendwie freundlicher oder netter mit ihr umgehen. Nicht am Trinkgeld zu erkennen, sondern an dem Umgang mit ihr. Wenn wir zusammen auf dem Spielplatz sind, merken die anderen Familien, dass wir anders sind. Und die nächste Frage, wenn das im Moment bei dir oder bei uns als Familie nicht so ist, willst du, dass es zukünftig anders wird? Willst du, dass es zukünftig anders wird? Und das ist eigentlich die Schlüsselfrage meiner Predigt von heute. Willst du, dass es anders wird? Das ist eine Frage, mit der steht und fällt alles. Wenn wir hier und da versuchen, uns irgendwie zu bemühen, wird das wahrscheinlich nicht klappen. Es schläft wieder ein, weil wir es nicht wirklich wollen. Willst du das? Willst du, dass dieses Markenzeichen, wenn es auch nicht auf deinem T-Shirt gedruckt ist oder auf der Stirn oder an dir äußerlich zu erkennen ist, willst du, dass Menschen das sehen, dass sie es wahrnehmen können, mehr als das Kreuz, das wir vielleicht um den Hals tragen oder hinten an der Wand unserer Gemeinde projizieren? Willst du, dass Menschen dich als Christen erkennen? Auf die Gemeinde übertragen gelten diese Fragen natürlich genauso. Wollen wir, dass neue Besucher, die in unsere Gemeinde reinkommen, merken, dass es hier irgendwie anders ist? Dass Praktikanten, die in unsere Gemeinde kommen, merken, hey, das Miteinander, die Liebe zueinander, die ist hier wirklich greifbar. Und wenn das nicht so ist, wollen wir, dass es anders wird? Wollen wir als FEG Heidelberg, als Gemeindefamilie, dass es zukünftig anders wird? Wir saßen am Freitag mit allen Diakonen und Ältesten, mit allen, die konnten, zusammen als erweiterte Gemeindeleitung und haben unter anderem sehr lange über dieses Thema geredet, das Miteinander. Und wir haben es bewegt und überlegt, wieder aktuell, wie wir uns einschätzen würden, wie wir uns das Ziel vielleicht vor Augen vorstellen oder wie wir uns das wünschen würden, wenn wir sagen, ja, dieses Markenzeichen ist das Markenzeichen unserer Gemeinde. Wie würde unsere Gemeinde dann aussehen? Darüber haben wir uns unterhalten und wir kamen zu dem Schluss, dass wir wollen, dass unsere Gemeinde zukünftig stärker beziehungsorientiert wird. Stärker auf Beziehungen setzt, stärker das Miteinander im Fokus hat als irgendetwas anderes oder als wir es in der Vergangenheit hatten. Wir wollen beziehungsorientierter werden. Wir wollen, dass das das Markenzeichen unserer Gemeinde wird, ohne dass die Leute schon das Kreuz bei uns gesehen haben. Es soll sie einfach überfluten, wenn sie in unsere Gemeinde reinkommen. Es soll spürbar sein. Sie sollen es erfahren, wenn sie hier reinkommen, wenn sie rausgehen, weil sie angesprochen werden. All solche Sachen, ihr könnt es euch selber vorstellen. Wir wollen, dass es stärker wird. Und versteht mich nicht falsch, es ist nicht so, dass wir sagen würden, wir sind da total grottenschlecht. Wir haben da noch gar keine Ansätze, die wir irgendwie vorzeigen können. Das ist auf jeden Fall da. Das haben wir in den letzten Gottesdiensten immer wieder erzählt, wo wir sehen, dass das Miteinander in unserer Gemeinde schon gut ist, wo Beziehungen stark sind, wo durchgetragen und mitgeholfen wird. Gerade wenn ich an Carmen denke, ihr habt ja die Einladung zur Beerdigung am Sonntag gehört von ihrem Mann, am Freitag, sorry. Wenn ich all das sehe, wie sie gerade begleitet und unterstützt wird, ist das phänomenal. Da musste niemand überredet werden. Die Hilfe wird einfach von allen Seiten angeboten. Also Liebe zueinander ist da. Sie ist schon da. Aber wir wollen, dass es noch stärker wird. Gerade wenn wir auf unseren Alltag schauen, Gottesdienste, Begegnungen in der Stadt, Begegnungen sonst irgendwo, wenn wir hier zusammenkommen als Gemeindefamilie, wollen wir, dass es spürbar ist, dass wir das Markenzeichen Jesu in uns tragen. Gott sagt, dass er die Liebe ist. Gott ist die Liebe, wie es auch in dem alten Lied heißt. Und dieses Wesen von ihm, diesen Wesenszug von ihm legt er in uns hinein. Durch seinen Geist hat er ihn schon in uns hineingelegt und wir dürfen ihn zum Vorschein bringen. Und wie könnten wir das schaffen? Das können wir nicht mit einem Fingerschnippen von jetzt auf gleich verändern. Es ist eine Haltungsfrage. Es ist eine Kultur von uns als Gemeinde, die über Jahre hinweg nur verändert werden kann. Aber einen ersten Schritt, den wir gehen wollen, ist ein Gebet. Und ihr habt es auf euren Plätzen liegen gehabt. Wir nennen es das Agape-Gebet. Es ist so ein langer Streifen, den ihr entweder schon unter euch habt oder neben euch. Schaut mal drauf. Ich habe meins leider vergessen. Kann mir einer eins? Ich habe schon, danke. Es ist das Agape-Gebet und es geht zurück auf John Wesley aus dem 18. Jahrhundert. Und es geht, ist uns als Gemeinde schon vor einigen Monaten, wenn nicht sogar schon Jahren, irgendwie über den Weg gelaufen. Damals war es kurz da, dann ist es wieder eingeschlafen. Und als wir anfingen, mit der Gemeindeleitung über das Miteinander nachzudenken, ist es uns wieder eingefallen. Und wir haben diese Karten gestalten und drucken lassen. Und wer das Gebet schon kennt, der darf es gleich gerne mitbeten, mitlesen, es mitsprechen. Aber ich werde es gleich einfach zum Abschluss dieser Predigt sprechen. Und ich finde, es ist ein wichtiger erster Schritt in diese Richtung. Weil da so viele Aspekte zum Miteinander, zum Umgang miteinander drin sind. Und wenn wir das gemeinsam im Gebet bewegen, dann werden wir stärker beziehungsorientiert. Das ist das Wesen Gottes. Er als der dreieine Gott, er ist Beziehung in Person. Und wir sind als Beziehungswesen geschaffen. Und deshalb wollen wir als Gemeindefamilie beziehungsstärker werden, uns mehr daran ausrichten und dieses Markenzeichen Gottes immer stärker zu unserem Markenzeichen werden lassen. Darum steht bitte einfach auf und ich werde das Gebet sprechen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr es gerne mitbeten. Vater, ich liebe meine Schwestern und Brüder. Ich liebe sie, weil du mich liebst. Ich liebe sie, obwohl sie Fehler haben und Fehler machen. Vater, ich vergebe ihnen, wo sie sich gegen mich gewandt haben. Ich bitte für mich selbst im Namen Jesu Christi um Vergebung, wo ich sie nicht liebte, wo ich mich von ihnen absetzte, wo ich sie verurteilte und wo ich mich abschätzig über sie äußerte. Herr, ich will mein Herz, meine Gedanken und meinen Mund bewahren, dass sie nichts denken und sagen über meine Geschwister, was negativ ist und sie zerstört. Ich erkläre, Vater, ich bin das Ende aller Gerüchte, die mein Ohr erreichen. Wo ich von Unsegen höre, soll das von nun an nur noch ein Anlass sein, zu vergeben, zu segnen und zu lieben. Vater, füll mich bitte mit deiner bedingungslosen Liebe und lass mich davon überfließen. Nur durch dich wird das Wunder von Liebe und Einheit wahr. Amen. Nehmt nochmal Platz, wir hören etwas Musik.